Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Am 25. und 26. November ist es soweit. Der Kongress der Sozialwirtschaft findet in Berlin statt. Unter dem Motto Algorithmen mit Herz, KI im Dienst der Sozialwirtschaft laden die Sozialgestaltung, die Sozialbank und die Sozialfactoring ein, die Chancen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in der Sozialwirtschaft gemeinsam mit führenden Köpfen aus Wissenschaft, Praxis und Technik zu diskutieren. Heute sprechen wir mit einem unserer hochkarätigen Referenten, Professor Dr. Alexander Löser, KI-Forscher, Unternehmer und Mittler zwischen Hightech und Sozialpraxis. Herzlich willkommen.
Danke.
Außerdem mit dabei mein Kollege Mike Lange, Leiter unseres Bildungscampus, der den Kongress nicht nur organisiert, sondern heute auch das Interview führen wird. Schön, dass du da bist, Mike.
Vielen Dank, Daniela. Ja, guten Morgen, Professor Dr. Löser, Alexander, wir duzen uns ja, weil wir uns schon länger kennen, von daher seid gegrüßt.
Danke für die Einladung nochmal.
Ja, Mike, ich glaube, du hast schon einen Strauß voller Fragen mitgebracht, deshalb darf ich das virtuelle Mikro gerade an dich übergeben.
Ja, wunderbar. Dann starten wir mal. Lieber Alexander, du bist ja seit vielen Jahren in der Forschung zu Sprachmodellen und Deep Learning aktiv, berätst weltweit Unternehmen und arbeitest aktuell an der medizinischen Anpassung von DeepSeek R1. Und du verstehst dich ja hier in dem Fall auch als Vermittler zwischen der KI-Community und sozialen medizinischen Einrichtungen, was ja unheimlich gut in unseren Kontext auch hier unserem Branchentreff, den wir hier geplant haben, passt. Du beobachtest und gestaltest ja auch seit vielen Jahren die Entwicklung leistungsfähiger Systeme der künstlichen Intelligenz. Vielleicht starten wir mal so in das Thema rein. Wie realistisch sind denn so diese Visionen von Chatbots mit PhD-Niveau bis 26, damit wir so auch mal eine gewisse Vorausschau haben? Das wirst du ja auch in deinem Vortrag ja auch näher uns erläutern. Also PhD vielleicht kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. PhD-Niveau, das bedeutet ja in dem Zusammenhang, dass Chatbots, insbesondere fortgeschrittene KI-Modelle, Fähigkeiten entwickeln könnten, die mit dem Wissen und der Problemlösungskompetenz einer Person mit einem Doktortitel vergleichbar sind. Ja, was glaubst du, so diese Szenarien von Chatbots mit PhD-Niveau bis 26? Bin gespannt, Alexander, schieß mal los.
Also da gab es ja Anfang des Jahres in Paris diese große Konferenz und dort sagte der Nobelpreisträger, aber auch Gründer von Google DeepMind, Demis Hassabis, dass er eine 50-prozentige Chance sieht, dass dieses PhD-Niveau 27, 28 erreicht wird. Und sein Kollege, der Chef von Anthropic, die auch das Modell Claude machen, sagte sogar 2027. Das hat natürlich in der Community ganz schön getriggert. Also erstmal wurde irgendwie, ja, was ist PhD-Niveau? Du hast es gerade schon versucht zu sagen. Und dann hat natürlich die Community gesagt, glauben wir das oder glauben wir das nicht? So, jetzt meine Meinung dazu. Was wir derzeit beobachten, ist, dass zumindest im Bereich der Programmierung Systeme wie Cursor oder auch Jules schon sehr fortgeschritten sind und zumindest viele Aufgaben, aber natürlich nicht alle im Bereich der Programmierung übernehmen können. Wenn man mit Geschäftsführern spricht, dann hört man da irgendwie so Zahlen zwischen 10 und manchmal auch 50 oder 60%, dass der Code also dort von Maschinen geschrieben wurde. Und das ist insbesondere halt spannend für so Bereiche wie die Sozialwirtschaft, weil hier ist doch Auftragsarbeit oft notwendig. Das heißt also es müssen doch spezielle Lösungen oft für bestimmte Bereiche entwickelt werden. Und wenn jetzt eine Maschine einen größeren Anteil von Programmiercode schreibt, dann könnte das dazu führen, dass letzten Endes vielleicht das gesamte Softwareprojekt, was als Auftragsarbeit für einen bestimmten Kunden in der Sozialwirtschaft kommt, günstiger wird. Das heißt im Umkehrschluss für die Sozialwirtschaft, dass sie letzten Endes doch, obwohl sie vielleicht jetzt nicht die Industrie ist, die am stärksten jetzt diesen technologischen Wandel zur KI fordert, daran sich beteiligen könnte und auch vielleicht zu geringeren Kosten eine Lösung möglicherweise mit gleicher Leistungsfähigkeit erreichen könnte. Wie gesagt, viel Konjunktiv, aber zumindest hätten wir in der Theorie preisgünstigere Entwicklerkapazitäten zur Verfügung durch die KI-Unterstützung.
Ja, das ist ein Kontext, aber ich greife nochmal das auf, was du gerade sagtest, dass selbstständig Codes von Maschinen geschrieben werden. Und dann haben wir natürlich in dem Kontext auch das Thema spezielle Anforderungen, insbesondere in der Sozialwirtschaft, Sozialwirtschaft. Wenn du mal einen Blick so auf Anfang 26 wirfst, das hat ja alles damit zu tun, dass so eine KI immer mehr in die Richtung geht, selbst eigenständig zu denken oder auch kreativ zu werden. Wie realistisch ist das denn, dass das der Fall sein wird? Was glaubst du denn?
Also da gehen wir nochmal auf den Begriff PhD-Niveau ein. Ne? Also was wir eigentlich von unseren Doktoranden erwarten, ist, dass die wirklich die richtigen Fragen stellen. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Hauptkompetenzen und dass sie auch Existierendes in Frage stellen. Und das haben wir definitiv nicht. Also was wir haben, ist, dass die Maschinen sehr gut bestimmte Sachverhalte auswendig gelernt haben, dass sie auch Sachverhalte schlussfolgern können, die vielleicht ein bisschen komplexer sind oder dass sie auch solche Sachen rekombinieren. Aber wenn man jetzt mal sagt, was ist der große Unterschied zu Newton oder Einstein oder Kepler? Kepler hat halt in Frage gestellt, dass sich alles um die Erde dreht, weil die Berechnungen hauten einfach nicht hin. Und dann blieb nur noch übrig, dass die Sonne vielleicht doch irgendwie der Mittelpunkt in unserem Sonnensystem ist. Und dabei hat er quasi also alles Wissen, was bis dahin auswendig gelernt wurde, komplett verworfen. Und ähnliches bei den Errungenschaften von Newton, Einstein und vielen anderen Forschern. Und diese Art zu denken, da sind wir noch relativ weit. Wenn ich aber sozusagen ein Beispiel unserer eigenen Arbeit bringen kann, ich glaube, dass unsere Gruppe schon irgendwie zu den Top 5 oder Top 8 weltweit gehört im Bereich der Differentialdiagnose. Wir sind derzeit bei ca. 2000 ICD-Codes, also 1200 für die Diagnose, der Rest für Procedures. Und dieser Prozess hat sehr, sehr viel mit systematischem Ausschließen und Memorisieren, also wirklich aus dem Gehirn wiederholen zu tun. Da hilft natürlich die technologische Entwicklung. Also wir können mittlerweile mehr Krankheiten sozusagen erkennen, aber auch in der Differentialdiagnose aber auch mehr ausschließen und deutlich komplexere Ausschlussprozesse hier durchführen. Damit sind wir immer noch nicht ganz auf dem Niveau vom Assistenzarzt und geschweige denn beim Facharzt angelangt. Aber das ist so ein Beispiel, wo halt also diese Entwicklung uns schon maßgeblich hilft hier. Aber letzten Endes, es ist noch sehr viel auswendig lernen, es ist noch sehr viel Retrieval, es ist noch sehr viel in Teilen für komplexe Prozesse das Anpassen. Und es sind halt so gute Streber-KIs, aber bei diesem Denken sind wir noch ganz, ganz, ganz weit.
Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Da sprichst du einen wichtigen Punkt, glaube ich, an, was den Transfer so auf die Sozialwirtschaft oder das Gesundheitswesen angeht. Wollen wir nochmal kurz ein bisschen beim technologischen Kontext bleiben, Alexander? Du bist ja Mitglied des DFG Forschungsimpulses Berliner Initiative für Forschung im Bereich Foundation Models. Wollen wir den Begriff nochmal ganz kurz vorab klären? Dann wird es auch den Hörerinnen und Hörern im Folgenden auch nochmal deutlicher. Was heißt das eigentlich, Foundation Model, und warum sind diese Systeme so entscheidend für die Zukunft und künftige Ausrichtung der künstlichen Intelligenz?
Es ist ein Buzzword, Foundation Model, ne? Und die meisten kennen vielleicht Foundation Models wie Llama oder halt Sonnet oder Cloud oder halt OpenAI Modelle. De facto heißt das, ich habe ein Machine Learning Modell gebaut und ich habe diesem Machine Learning Modell ganz, ganz viele Daten auf der ganzen Welt gezeigt. Die habe ich natürlich vorher sehr bereinigt. Also ich habe viel Unsinn hoffentlich schon vorher entdeckt und rausgeschmissen. Aber das Modell konnte dann eine Basis, eine Foundation quasi von Weltwissen auswendig lernen und kann aus diesem verfügbaren Modell halt Zusammenhänge abrufen, auch einfache, aber auch komplexere Zusammenhänge, und kann abrufen und diese Zusammenhänge neu kombinieren. Und das Dumme ist halt, wenn in diesem Foundation-Modell halt nicht das drinne ist, was ich gerade frage, dann könnte das Foundation-Modell im Idealfall, das tun die meisten aber nicht, sagen, oh, ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht, sondern die haben leider Gottes sowas wie eine Ähnlichkeitsfunktion eingebaut und die sagen dann etwas sehr Ähnliches. Es ist natürlich im medizinischen Bereich hochkritisch, wenn ich nach der rechten Herzkammer frage und das Modell antwortet mir was zur linken Herzkammer oder schreibt das in der Epikrise. Das liegt an dieser Ähnlichkeitsfunktion, die da eingebaut ist. Aber vom Prinzip her, Foundation-Modelle sind halt Modelle, die auf sehr großen Trainingsdaten, das kann Text sein, das kann Bilder sein oder andere Modalitäten, auswendig gelernt wurden und die das abrufen können und in Teilen auch neu zusammen kombinieren. Das Dumme ist natürlich, diese Foundation-Modelle sind sehr teuer zu erstellen. Die großen Modelle geht dann schon 8- oder 9-stellige Beträge. Auch vom Strom her ist das nicht ganz ohne. Wir haben halt leider Gottes in Europa und in Deutschland bei der Digitalisierung jetzt nicht immer ganz die Pole Position. Wir haben relativ hohe regulatorische Aufgaben. Das heißt halt letzten Endes, dass wir auf Foundation-Modelle leider Gottes oft zurückgreifen müssen, die irgendjemand im Ausland für uns erstellt hat. Das Letzte, was uns beschäftigt hat, war DeepSeek. Es gibt auch von LNAI sehr gute Open-Source-Modelle. Aber wenn das Modell nicht was für die Sozialwirtschaft gelernt hat, dann ist das da nicht drin. Und wenn wir eine Anfrage stellen, dann wird es anfangen zu murmeln und zu halluzinieren und ähnliche Sachen ausgeben. Und deswegen ist es also wichtig, dass wir dieses Marktversagen eigentlich, was wir gerade in Deutschland sehen, also sowohl vom Staat als auch von der Industrie, dass wir also nicht in der Lage sind, selber Foundation-Modelle für diesen Bereich zu bauen, dass wir das verstehen, dass wir es akzeptieren und dass wir auch überlegen, ob wir vielleicht kleinere Modelle, die mittlerweile auch schon relativ leistungsfähig sind, doch erstellen wollen, indem wir uns zusammenwerfen, indem wir einander vertrauen, indem wir Trainingsdaten zusammenschmeißen, indem wir Ressourcen zusammenbringen und so weiter. Gibt es auch einige Beispiele in Deutschland, wo das gut klappt. Also zum Beispiel der Anbieter Tiplu, der hat ein Produkt, das heißt TipluDB. Und TipluDB bietet zumindest für viele Krankenhausinformationssysteme, also ein wichtiger Kunde in der Sozialwirtschaft, die Möglichkeit, Daten hier sehr gut zu anonymisieren und halt für solche Foundation-Modelle oder für Machine Learning-Anwendungen bereitzustellen, wenn der Kunde denn dazu bereit ist.
Ja, also eine sehr heterogene Landschaft auch von Anbietern jetzt aktuell und natürlich auch immer so der Vergleich mit dem internationalen Kontext. Ich glaube, im internationalen Umfeld tut man sich leichter, was diese regulatorischen Auflagen angeht. Datenschutzgrundverordnung ist nur ein Thema, glaube ich, was in Deutschland da eine wesentliche Rolle spielt. Aber interessanter Überblick schon mal. Wollen wir mal ein bisschen zum Transfer auf unsere Branche hier nochmal genauer eingehen. Alexander, Sozialwirtschaft, Gesundheitswesen. Und was erwartet uns da so im Hinblick auf die Nutzung von KI-Systemen? Inwieweit kann KI soziale Prozesse sinnvoll unterstützen? Auch immer mal unter dem Aspekt, den Menschen und die Beschäftigten in der Branche zu betrachten, ob sie verdrängt werden, ja oder nein, inwieweit oder überhaupt nicht. Hm. Was ist da so deine Meinung zu und wo kann KI da sinnvoll unterstützen?
Ja, da gibt es immer verschiedene Interpretationen. Da gibt es natürlich die Worst-Case-Szenarien, wo die Menschen denken, sie werden ersetzt, oder halt Best-Case-Szenarien, wo die Menschen halt freier werden, die Tätigkeiten zu machen, die sie besonders gut können. Vom Prinzip her geht es halt immer mit einer Prozessanalyse einher. Also dass man halt schaut, welche Prozesse sind möglicherweise durch Personal absolut unterbesetzt, aber die sind hochrepetitiv oder sie würden helfen, Personal zu entlasten und freizustellen für andere Tätigkeiten, die gerade notwendig sind oder Engpässe sozusagen abzufedern. Viele Tätigkeiten in der Sozialwirtschaft sind ja doch sehr eng zwischen Menschen. Da ist das vielleicht nicht so wünschenswert. Es gibt aber viele andere Tätigkeiten, die auch durch Regulatorik halt sehr stark gefordert werden, wie in der Verwaltung, wo natürlich Maschinen anfangen können, Dinge zu lesen wie Abrechnungen oder können Ressourcenplanung machen oder können helfen beim Einkauf oder beim Zeitmanagement und Ähnlichem. Also diese Verwaltungstätigkeiten, da genau in Prozesse reinzuschauen, die automatisierbar sind, ich glaube, das ist sinnvoll. Hier, wie gesagt, auch wieder die Problematik, dass die aktuellen Foundation-Modelle von OpenAI, Anthropic und wie sie alle heißen, nicht auf diese sozialwirtschaftlichen Prozesse schon abgestimmt sind. Das heißt also, man braucht eine Abstimmung von Modellen im Open-Source-Bereich, die halt dann für diese speziellen sozialwirtschaftlichen Prozesse stattfinden. Das ist durchaus finanzierbar, auch made in Germany. Aber derzeit hat das noch nicht so gut stattgefunden. Es gibt weitere Systeme, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Forschung schaue, so klassische Geschichten, die empfehlen dann halt Medikamenten, Medikamentenwechselwirkungen, nimm mal nicht dieses Medikament oder bei dieser Kohorte musst du ein bisschen aufpassen. Haben viele schon in ihrer Smartwatch und so weiter Modelle, die Vitalzeichen überwachen. Das kann man natürlich automatisiert machen. Es gibt jetzt in der Pflege halt Pflegeplan, Dokumentationsgeschichten, die halt auswertbar sind, wo halt auch Menschen, die vielleicht noch nicht so in der Pflege drinstecken, sich selber irgendwie Informationen in häuslichen Pflege beschaffen können, aber auch Neulinge angelernt werden können. Es gibt wahnsinnig viele Servicefunktionen in Dialogsystemen. Wie kann ich also mit Terminen vereinbaren? Wie kann ich irgendwie bestimmte Daten hochladen von mir, die in der nächsten Anamnese vielleicht besser verwendet werden können? Und bis hin halt zu Sachen, die wir zum Beispiel machen, Diagnose, Differentialdiagnose. Wer da genauer eintauchen will, es gibt wahnsinnig viele Studien. Eine Studie, die mir auch jetzt gerade einfällt, ist einer von McKinsey, sogar aus dem Jahre 2018, die behauptet, dass man 34% des deutschen Systems einen irrsinnig hohen Milliardenbetrag pro Jahr einsparen kann und dröseln halt auf, in welchen Bereichen der KI besonders hilfreich ist, insbesondere auch bei der digitalen Patientenrepräsentation. Das Problem aber in der Sozialwirtschaft ist, was ich vorhin schon gesagt habe, wir leisten uns derzeit in diesem Bereich in Europa, insbesondere bei den KI-Foundation-Modellen, keine Souveränität. Das ist zurückzuführen auf dieses Marktversagen. Der Staat sagt, das sollen die Unternehmen machen. Und die Unternehmen sagen, oh, na, das ist eine Infrastrukturleistung. Und außerdem können das ja ganz viele nutzen. Und warum sollen wir denn hier so hoch in den Aufwand reingehen? Das soll lieber der Staat machen. Das ist eine Infrastrukturleistung wie eine Brücke. Und so schießen die sich beide seit Jahren hin und her. Und deswegen haben wir eigentlich keine guten. Wir haben einige Foundation-Modelle, aber die sind noch nicht so gut, dass man sie sofort einsetzen kann, in Europa geschaffen. Die spielen jetzt im oberen Drittel mit, aber sie sind nicht ganz oben. Namen kennen wir alle, Tolkien heißen die oder Euro-LLM oder Salamandra. Das führt aber dazu, dass wir diese Modelle, insbesondere in der deutschen Sprache, dann halt anpassen müssen. Viele Träger, die haben als Kerngeschäft halt Medizin, Pflege und so weiter. Das heißt, sie haben sehr wenig technisches Personal, sehr wenig technisches Know-how und es ist überhaupt nicht deren Kernkompetenz, das zu integrieren. Deswegen ist der Transfer in der Sozialwirtschaft davon geprägt, A, zu sehen, wo bringt es wirklich etwas, Unterstützung zu finden und Ressourcen freizustellen, Personal zu entlasten und so weiter, also Prozessanalyse. Und wo kann ich neue Trainingsdaten auch während des Prozesses beschaffen, um dann halt existierende Modelle im Open-Source-Bereich, leider Gottes immer noch oft aus den USA oder wie gesagt aus China auch seit kurzem kommen, anzupassen. Und dann kommt die ganze Akzeptanzfrage, also auch diese ganze Schulung in den Unternehmen halt stattfinden muss, weil ja, wie gesagt, das Kerngeschäft der Sozialwirtschaft ist nicht KI. Das Kerngeschäft der Sozialwirtschaft ist halt etwas Soziales zu tun, also oft etwas mit Menschen zu machen. Und daran scheitern wir so ein bisschen.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Macht Sinn, ganz klar, Alexander. Zudem kommt wahrscheinlich auch die Herausforderung, dass wir in der Sozialwirtschaft und Gesundheitswesen ja häufig auch unter hohem Kostendruck stehen. Das heißt, ein gewisser Mangel an finanziellen Ressourcen. Wir haben ja vorhin gelernt, dass auch solche Models recht kostenintensiv sind. Parallel dazu die personellen Ressourcen, du hast das gerade angesprochen, entsprechend fehlen. Du hast gerade das Thema Open Source Software angesprochen. Zwar noch nicht ganz generell abgestimmt auf die Sozialwirtschaft, auf unsere Branche bezogen. Nichtsdestotrotz kann das ein Hebel sein, diese sogenannte Open Source Bewegung vielleicht auch ein Schlüssel sein, damit soziale Organisationen sich näher dem Thema nochmal nähern können, besser dem Thema nähern können? Oder wie ist da so deine Ansicht? Gerade wenn wir die Themen Personalmangel, Kosteneffizienz ins Feld führen, vielleicht fallen dir noch so ein paar Themen ein, wenn du uns das näher bringen magst.
Ich möchte das mal ein bisschen Werbung machen. Es gibt eine sehr große Plattform, die heißt Hugging Face. Und dort gibt es 1,7 Millionen Mitglieder und ca. 2 Millionen Modelle. Selbst von diesen 2 Millionen Modellen vielleicht nur 1 Promille für die Sozialwirtschaft relevant wären. Ist das etwas, wo Open Source halt eine sehr große Rolle spielt? Das heißt also Menschen, die entweder, weil sie davon überzeugt sind oder und, weil sie auch möglicherweise durch offene Mittel wie bei uns, also BMBF, BMBK, EU und so weiter gefördert sind, stellen dort ihr Wissen und ihre Modelle und ihre Trainingsdaten zur Verfügung. Das ist ein ziemliches Asset. Das bedeutet, dass man schon, wenn man jetzt eine Idee für ein Produkt hat, was eingesetzt werden kann, ein Modell für Medikamentenmanagement, Ressourcenplanung, Diagnose, weiß der Geier, dass man hier schon die Möglichkeit hat, sehr kosteneffizient etwas auszuprobieren, zu schauen, ob es auf den eigenen Daten funktioniert. Und man kommt auch in den Longtail besser rein. Das heißt also, viele Probleme in der Sozialwirtschaft, die sind halt nicht solche großen Probleme wie, schreib mir mal einen salbungsvollen Vortrag für den Geburtstag oder für die nächste Ansprache, die man halten muss oder irgendeinen Marketingbrief, sondern wir gehen wirklich in sehr spezielle Probleme rein. Wie kann ich den Sturz einer älteren Person vorhersagen oder einen möglichen Delir oder wie auch immer? Und für solche kleinen Probleme braucht es halt eine entsprechende Flexibilität. Und auf der anderen Seite gibt es aber mittlerweile solche Portale wie Hugging Face, wo sehr viele Open-Source-Modelle zur Verfügung stehen und möglicherweise auch für den einen oder anderen Spezialfall, den wir bei uns entdeckt haben, der also unseren Prozess vielleicht beflügeln könnte. Und erstmal zum Ausprobieren zum Nullkostenpreis. Die meisten Lizenzen erlauben auch eine kommerzielle Nutzung. Und dann kommen halt Kosten obendrauf, um das Modell halt dann in den eigenen Betrieb reinzubringen. Die sind dann nicht ganz ohne. Das Modell muss dann auch noch auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden. Es muss gewartet werden. Es muss alles datenschutzrechtlich und Patientenschutzrechte und so weiter müssen gewahrt werden. Das kommt halt alles on top. Und diese Kosten kann sich eine Pflegeeinrichtung allein nicht leisten. Deswegen ist meine Werbung hier eigentlich immer, guckt in Open Source rein, guckt nach, ob irgendwas passt für euch, schmeißt euch mit 2 oder 3 Organisationen zusammen, die vielleicht das gleiche Problem in der Pflege haben oder bei Krankenhäusern, bei der Triagierung zu unterstützen oder beim Patientenrouting oder andere Geschichten. Viele Prozesse sind wirklich gleich und macht eine Kooperation, dass ihr also entweder in-house eine Abteilung oder euer Team beauftragt, das zu machen und dann schert die Kosten untereinander oder überlegt, ob ihr hier versucht, einen externen Anbieter zu bringen. Vielleicht kann man auch mit der Sozialbank reden über eine Finanzierung bei solchen größeren Projekten, die halt für mehrere Krankenhäuser sinnvoll sind. Ich glaube, das ist nicht ganz unpassend. Und dann geht es natürlich auch um den Support, der natürlich auch einfacher ist, wenn sich mehrere Partner für das gleiche Modell und für den gleichen Anwendungsfall hier eine Sache teilen. Ich sehe aber diese Partnerschaften noch zu wenig. Ich weiß auch nicht vom Bauchgefühl her, warum das ist. Ich glaube nicht unbedingt, dass es so viel Misstrauen oder Konkurrenz ist. Ich glaube einfach, dass noch vielen überhaupt nicht klar ist, dass sie diesen Weg beschreiten müssen und dass es hier auf der anderen Seite kostengünstige Modelle gibt, die vielleicht schon den einen oder anderen Fall haben. Der wichtigste Punkt, vor allen Dingen bei nachlassender transatlantischer Verlässlichkeit, man hat trotzdem eine technologische Unabhängigkeit, wenn man es dann schafft, das Ganze lokal bei sich laufen zu lassen. Das ist, glaube ich, in den aktuellen Zeiten, in denen wir leider leben müssen, extrem viel wert, weil ich glaube, kein Krankenhaus und keine Pflegeeinrichtung kann sich leisten, wenn der Stecker zu irgendeinem Cloud-Anbieter in den USA gerade mal wieder gezogen wurde, weil jemand schlecht geschlafen hat.
Absolut. Nee, also in die Abhängigkeit wollen wir uns auch nicht begeben. Aber ich merke, du bist da sehr enthusiast und auch unheimlich tief im Thema, Alexander. Ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel auf unserer Veranstaltung hier im Kongress noch von dir erfahren können. Ich glaube, du könntest da Stunden zu erzählen. Vielleicht wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch einen kleinen kurzen Blick in die Glaskugel geben. Kleines Szenario für 26. Wenn du dir eine soziale Einrichtung ausguckst, wie kann denn so ein KI-gestützter Alltag in einer Einrichtung aussehen, deiner Ansicht nach?
Ja, also gibt's halt verschiedene Szenarien, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und so weiter. Das Erste, was wir uns klar machen müssen, ist, wir sind da Follower, oft auch ein Late-Follower. Das heißt also, andere Dinge, die in anderen Branchen schon sehr, sehr gut funktionieren, könnten wir uns dort abschauen. Und wir werden bei den meisten Sachen, zumindest in diesen Bereichen, nicht die absoluten Innovatoren sein. Und das bedeutet also, alles, was woanders schon sehr gut läuft, also alles, wie gesagt, was Verwaltung ist, aber auch was Ressourcenplanung ist, was Zugriff auf Dokumente erfolgt, was Interaktion von Wissen und so weiter erfolgt, Medikamentenverwaltung, Dokumentation, Vitaldatenkontrolle, in Teilen auch bei bestimmten Sachen Diagnoseunterstützung, aber auch das Briefchen mal schreiben, dass die oder jene Versicherung hier diese oder jene Unterstützung für den Patienten bezuschussen soll. Solche Prozesse können relativ leicht mittlerweile automatisiert werden. Auch der Bereich Support natürlich, in Bereichen Service, mal nachfragen, Termine vereinbaren, bestimmte Werte von der Smartwatch übertragen und so weiter. Da gibt es aber sehr, sehr viele Studien, die das schon beschreiben. Also gibt es sehr, sehr viel Material. 26 ist für mich das Jahr des Machens. Also es ist für mich jetzt nicht das Jahr, wo wir nochmal eine Innovation bringen, sondern für mich wäre es wichtig, dass hier in 26 auch eine Umsetzung erfolgt. Wenn du mich jetzt fragst, was wir in 26 anstreben, jetzt in der Forschung, also wir wollen unseren guten Platz da behalten in der Differentialdiagnose. Was ich anstrebe, ist derzeit nicht nur die Diagnosegenauigkeit zu erhöhen, sondern vor allen Dingen auch die Nachvollziehbarkeit, also warum die Maschine auf eine gewisse Diagnose ist und vielleicht auch auf 4000 ICD-Codes zu kommen. Das wäre aber wiederum also eher Forschung, wahrscheinlich auch auf einem relativ hohen Niveau. Aber für mich ist 26 zunächst das Jahr einfach, bitte macht mal.
Alexander, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort, ohne das unnötig abkürzen zu wollen. Aber das sind total spannende Einblicke in das, was uns hier so erwartet. Und besser kann man es nicht formulieren. Ich glaube, alles Weitere werden wir dann unseren Hörerinnen und Hörern, die natürlich hiermit auch dann herzlich eingeladen sind, sich für unseren Kongress der Sozialwirtschaft am 25. und 26. November in Berlin anzumelden und herzlich willkommen heißen, werden dann natürlich noch alles Weitere dann dort von dir hören. Nicht zuletzt natürlich haben wir, Alexander, genug Ansätze mit den anderen Referentinnen und Referenten da viel zu diskutieren auf dem anschließenden Panel nach dem Vortrag, auch mal Mehrwerte nochmal zusätzlich anzubieten und vor allem vielleicht auch ein paar Risiken zu beleuchten. Das würde ich jetzt mal offen lassen, auch unter dem Aspekt, was tut sich denn so im nächsten halben Jahr im Bereich Nutzung von künstlicher Intelligenz. Von daher, Alexander, ganz, ganz lieben Dank für diesen spannenden Einblick. Wenn du noch mal so mit einem Satz was loswerden möchtest, bis zum Kongress natürlich hin für unsere Hörerinnen und Hörer, was würdest du denn jetzt noch mal kurz mit auf den Weg geben? Weil ich glaube, der eine oder andere die ein oder andere ist mit Sicherheit dabei, die sagt, Mensch, ich habe hier was mitgenommen, vielleicht auch unter dem Aspekt Open Source, weil da ist die Zugänglichkeit ja am größten. Was könnte ich denn jetzt meiner Zwischenzeit tun? Nicht, damit mir nicht langweilig wird, aber was sollte ich vielleicht auch vermeiden? Wenn du da noch einen Schlusssatz diesbezüglich hast für unsere Hörerinnen und Hörer, das wäre ganz toll.
Ja, erstmal danke an dich, Mike, und an Daniela für die Gelegenheit hier zum Austausch. Bitte benutzen Sie es. Also machen Sie, lernen Sie, haben Sie Spaß, versuchen Sie, Menschen bei sich im Unternehmen dazu gewinnen, einfach dort ein bisschen im Unternehmen der Held, der Pionier zu sein, der die anderen auch ein bisschen dann mit seinem oder ihrem Enthusiasmus anstiftet. Einfach machen und ausprobieren, nicht so viel vorbehalten.
Bestens, genau. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Daniela, du wolltest, glaube ich, auch noch was losgeworden sein für unsere Hörerinnen und Hörer.
Genau, danke Mike und vielen Dank natürlich an Professor Löser für die spannenden Einblicke in die Welt der KI. Abschließend möchte ich sagen, wer jetzt neugierig geworden ist, der sollte unseren Kongress der Sozialwirtschaft am 25. und 26. November in Berlin nicht verpassen und vor allem nicht den Vortrag von Professor Löser mit dem Titel Sozial trifft KI, was könnte uns 2026 erwarten? Seien Sie also schnell und profitieren Sie von unserem attraktiven Frühbucherrabatt von 10% bei Buchung bis zum 30. Juni 2025. Die Agenda und den Anmeldelink finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/kongress2025. Und damit verabschiede ich euch beide und bedanke mich fürs Zuhören bei unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.